Gut, wir sind mit der Haftarah dieser Woche im Propheten Malachi oder Malachi, wenn ich ihn hebräisch betone. Wer ist denn das? Was wissen wir über den Propheten Malachi? Wann hat er
Die
gelebt?
letzte
Der
ist so.
Letzte, richtig. Und zwar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tatsächlich. Zumindest ist er der Letzte im Buch. Wenn ich die 12 sogenannten kleinen Propheten in die Hand nehme, ist er das letzte Kapitel. Das ist jedenfalls einmal der Fall. Das Buch Malachi gehört zu den Büchern, die die sogenannten kleinen Propheten sind, die 12 kleinen. Klein hat nichts damit zu tun, dass die nicht gut gewesen wären, sondern klein ist einfach, dass die Textmenge kurz ist. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass diese 12 kleinen Propheten wurden einfach aus rein technischen Gründen in einem Buch zusammengefasst, weil viele kleine Texte fasst man halt in einem Buch zusammen. Die sind aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Alles so, es gibt in den 12 kleinen Propheten solche, die gehören in die Königszeit vor der Zerstörung des ersten Tempels hinein, Zeitgenossen von Jesaja zum Beispiel. Und es gibt solche, die gehören in die ganz späte Zeit der Prophezeiungen, wo die letzten Propheten noch auftreten. Manchmal haben wir bei Prophetenbüchern ein Datum. Der Prophet sprach im Jahr so und so, des Königs so und wir können das datieren. Das ist zum Beispiel bei Sacharja der Fall. Da wissen wir dann ganz genau, der lebt zu einer Zeit, wo der zweite Tempel gerade errichtet wurde, zur Zeit der persischen Könige. Da haben wir ganz genaue Datierung. Hier haben wir keine Datierung. Bei Malachi steht nicht im ganzen Text nicht, wann er gelebt hat. Die Interpretation, dass er spät anzusetzen ist, innerhalb der Zeitliste der Propheten, ist also eine Interpretation, die allerdings die allgemein anerkannte ist. Rein technisch könnte ich sagen, steht da nicht. Ich habe andere Ideen. Allerdings wurden die anderen Ideen verworfen, auch aus guten Gründen. Vieles in dem Buch passt einfach sehr, sehr gut in die persische Zeit. Es gibt sogar irgendwo ein Vokabel, das aus der persischen Verwaltung stammt. Und der ganze Kontext passt rasend gut zu dem, was wir aus den Büchern Esra und Nehemia haben. Das hat dazu geführt, dass sich ein gewisser Konsens herausgebildet hat, dass Malachi in dieser Zeit gelebt hat. Interessanterweise habe ich gesehen, beim Kommentar von Ibn Esra, dass er erwähnt Meinungen, die den Malachi früher ansetzen und diesen dann aber widerspricht. Also Ibn Esra kommt auch zu dem Schluss, Malachi war spät, gar keine Frage. Aber er kannte Ideen, die den Malachi anders datiert haben. Das fand ich spannend. Aber ich habe es eben nur gesehen in einer Quelle, wo es eindeutig verworfen wurde vom Autor. Also wir können uns darauf einigen, dass Malachi in dieser Zeit gelebt hat, wo die Rückkehr aus dem babylonischen Exil schon gewesen ist. Und entweder wollen die Leute gerade den zweiten Tempel aufbauen oder sie haben ihn vielleicht auch schon aufgebaut. Es gibt im Talmud eine Interpretation, dass Malachi kann ja ein Pseudonym sein. Was heißt das eigentlich, Malachi? Was heißt das, wenn ich das übersetze? Mein Bote, genau. Also das muss ja gar kein Eigenname sein. Also kann man sich überlegen, wer war's. Und es gibt im Talmud eine Interpretation, wer war's. Es gibt eine Interpretation, dass das Esra ist. Dass das niemand anderer als Esra selbst ist. Dann ist übrigens nicht der Letzte, sondern nur sehr, sehr spät. Dann sind Sicharja und Haggai weiter hinten. Oder es gibt die Idee, dass er wirklich hinter Sicharja und Haggai ist und damit die Prophetenbücher abschließt. Er ist übrigens relativ kurz und bietet aber zwei Haftarot. Berühmter als unsere heute ist der Schluss von Malachi, weil der ist Haftarah am Schabbat HaGadol vor Pesach. Das ist oft das, was man besser kennt, den berühmten Schlusssatz, wo er ankündigt, es wird der Prophet Eliyahu kommen. Das kennt man meistens ganz gut, aber wir sind ja am Anfang des Buches. Allerdings sagt er aber Banel, und das ist sehr, sehr schlüssig, dass das Buch Malachi eine Prophezeiung ist. Also wir haben auch keinen Grund im Text zu sehen, dass es vielleicht irgendwo neu anfängt mit und der Prophet sagte oder irgend so etwas. Also es kann schon sein, dass das ganze Buch Malachi eine Prophezeiung ist und die Haftarah ist es halt nur der Anfang davon. Schauen wir ein bisschen, worum es da geht. Masad Hashem el Israel beyad Malachi. Massa ist eigentlich etwas, das hochgehoben wurde, aber das meinte die Prophezeiung. Es gibt Kommentare, die darauf hinweisen, dass hier das Wort Masar ein bisschen auffällig ist und meinen, es muss ihm schwer gewesen sein, diese Prophezeiung zu sagen. Er musste das sozusagen heben. Das ist das, was hier vielleicht angedeutet ist. Und was erfahren wir jetzt also? Gott sagt, ich liebe euch. Und ihr sagt, nämlich das jüdische Volk ist ja angesprochen, Gott sagt, er liebt uns, mit was hast uns du geliebt? Hier passt übrigens der Hintergrund ganz gut, die Leute sind nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, also sie wissen alle von dem Exil, sie waren selbst im Exil zum größten Teil wahrscheinlich, oder wissen zumindest davon, wenn sie sehr jung sind. Sie haben Schwierigkeiten gehabt, den zweiten Tempel aufzubauen, wenn sie ihn denn schon aufgebaut haben, oder sie stecken noch in diesen Schwierigkeiten, die wirtschaftliche Lage ist mäßig, und die Leute sagen, Gott hat uns geliebt, mit was? Findet Gott das aber nicht so sympathisch, sondern sagt, Hallo, ach, Esav le Yaakov neum Hashem. Ist denn nicht Esav ein Bruder für Jakob, sagt Gott. Va ohav et Yaakov. Aber ich liebe den Jakob. Weil Esav saneti und den Esav habe ich gehasst. Va asim et harav shemama und ich habe seine Berge verwüstet und seine Täler dürr gemacht wie die Wüste und so weiter. Also, jetzt wissen wir schon, warum das auf der Ra ist. Wir suchen immer in der Haftara nach irgendeinem Bezugspunkt zur Parasha. Na, das war jetzt ein Elfmeter. Es geht um Jakob und Esav. Wir werden aber gleich sehen, es ist nicht so einfach. Aber das ist natürlich ein Aufhänger, dass wir gleich sagen können, ach klar, es geht um Jakob und Esav in dieser Parasha. Und wir haben gerade gehört, dass Gott den Jakob liebt. Das ist das, was wir in der Parasha gelesen haben. Er hat die Segen bekommen. Und den Esav, den hasst er sogar. Man muss ein kleines bisschen aufpassen in Bibeltexten mit dem Wort Sin'a, Hass. Es ist ein bisschen überspitzt, es mit Hass zu übersetzen an jeder Stelle. Sin'a heißt nicht geliebt. Wir sehen das ganz, ganz deutlich bei Rachel und Lea. Rachel war die Geliebte und Lea war die Snua, die Verhasste. Natürlich hat Jakob die Lea nicht gehasst, die Lea war ein guter Mensch und wenn er sie wirklich gehasst hätte, dann hätte er mit ihr nicht 6 Kinder machen dürfen. Also das muss nicht unbedingt heißen hassen im Sinn von Gehässigkeit, sondern nicht geliebt. Aber hier ist es doch ziemlich scharf, weil Gott auch sagt, ich habe die Berge von Edoms verwüstet und wenn die sagen werden, wenn Edom sagen wird, okay, wir bauen es wieder auf, dann sagt Gott, nö, ihr baut es nicht mehr auf. Ich meine, ihr könnt es bauen, aber ich mache es wieder kaputt. Also das ist irgendwie gegessen, aus Esav wird nichts mehr. Übrigens spricht das auch für die späte Datierung des Textes, weil wir hier in einer Zeit sind, wo das Fürstentum von Esav in der Form nicht mehr existiert. Es ist bitte allgemein bekannt, nehme ich an, dass in der späten Antike, in byzantinischer Zeit und im Mittelalter die Symbolik aufkam, in Kommentaren Esav als Symbol für Rom zu lesen. Aber das ist jetzt nicht der einfache Wortsinn, also nach dem gehen wir jetzt auch nicht. Im Mittelalter kann man sich aber lebhaft vorstellen, dass jüdische Kommentare sich was dabei gedacht haben, wenn Esav das Symbol für Rom und das Christentum ist, was dieser Satz dann heißt, dass Esav meint, er erhebt sich wieder, baut sich wieder auf, aber Gott sagt, na, das wird nicht ewig halten. Aber das ist nicht die Auslegungsschiene, die wir jetzt anschauen, sondern wir versuchen eher mal beim einfachen Wortsinn zu bleiben. Also bis daher, und jetzt schauen wir noch ein kleines Stück, Jakob wird das also nicht passieren, Esav, wenn er sich wieder aufbaut, wird er wieder zerstört, wird nichts mehr. Aber bis hierher, und dann ist es aber so, dass ihr, nämlich das Volk Israel, ihr werdet sehen eine Rückkehr und ihr werdet auf dem Territorium von Israel sagen, Gott möge gepriesen werden. Wenn ich bis hierher lese, dann bin ich ganz bei dem, was wir dachten, dass am Schluss der Parascha uns passt. Jakob hat den Segen, Esav hat den Segen nicht, Esav kann auch nicht irgendwie wieder groß werden, Israel hatte zwar das Problem mit dem Exil und da wurde alles zerstört, aber es gibt die Möglichkeit wieder aufzubauen. Punkt. Wunderschön. Einziger Haken, der Text ist ja nicht aus. Und zwar wirklich nicht aus. Ich habe immer wieder gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, wir beachten beim Studium von Tanach die Absatzeinteilungen, die im hebräischen Text überliefert sind. Das sind diese berühmten, ich schlage seine Seite auf, willkürlich, wo man das sieht, die kleineren Abstände, die wir eine geschlossene Parascha, eine Stoma nennen, und die größeren Absätze, wo irgendwann einmal so eine ganze Zeile, eine neue Zeile beginnt. Mag mich gerade nicht, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Das sind die Absatzeinteilungen, die uns interessieren. Die Nummerierungen, erstes Kapitel, zweites Kapitel, sind jüngeren Datums, sind auch nicht jüdisch erfunden. Die ziehen wir für die Interpretation nicht unbedingt heran. Die Wahrheit ist, man lässt sich sehr oft davon täuschen, weil die Nummerierungen heute geläufig sind. Aber das ist nicht das, was uns interessiert. Und wenn wir uns jetzt hier den Malachi anschauen, ich habe ein Exemplar, wo also diese Absatzeinteilungen erkennbar sind. Wenn wir uns den Malachi anschauen, ist da kein Absatz. Das geht in einem durch. Also ich habe jetzt keine Chance, hier aufzuhören und zu lesen und mich zurückzulehnen und sagen, das war die Botschaft, obwohl das sehr gepasst hätte. Das war die Botschaft, Jakob hat den Segen, Esau nicht, alles wird gut. Das ist nur der Anfang des Textes. Und jetzt geht es eigentlich ziemlich heftig weiter. Jetzt kommen nämlich lauter Vorwürfe. Böse, böse Vorwürfe an das jüdische Volk, nicht an Esau. Vom Esaf ist es gar nicht mehr die Rede. Obwohl vielleicht indirekt schon. Vers Nummer 6. Ben Ichabed Av, Ve'eved Adonav. Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Knecht seinen Herrn. Und wenn ich aber ein Vater bin für euch, also Gott für das jüdische Volk, wo ist dann meine Ehre? Und wenn ich euer Herr bin, wo ist dann die Ehrfurcht von mir? Ui, jetzt kommt Tadel. Jede Menge Tadel kommt jetzt. Diese Anspielung, ein Sohn ehrt seinen Vater, also der Satz, ein Sohn ehrt seinen Vater, kann auch ein bisschen eine Anspielung sein. Wir haben gerade von Esav geredet und haben gesagt, Esav ist bekannt dafür, dass er sich bemüht hat, seinen Vater zu ehren. Vielleicht oberflächlich, vielleicht manchmal nicht ganz ehrlich, aber summa summarum ja doch. Und hier wird gesagt, ihr schafft es nicht einmal das. Also die Schlussfolgerung, die wir bis zum Vers 5 ziehen wollten, die passt jetzt schon gar nicht mehr, sondern offensichtlich geht es hier ein bisschen um mehr. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, was jetzt so der Text zu bieten hat, dann beschwert sich Gott ziemlich heftig über unpassende Opfer. Man bringt ein lahmes oder krankes Tier als Opfertier und er tut so, als wäre nichts geschehen, alles ist gut. Es wird ja immer wieder, im Propheten Malachi kommt immer wieder so eine Phrase wie die, mit die wir ganz am Anfang hatten, dass die Menschen sagen, na und was? Ja, alles so, ihr bringt da lahme Opfertiere und die Leute sagen, passt eh. Und er spricht hier vor allem von Dingen, die sich auf den Tempeldienst beziehen. Und die Vorwürfe sind so, dass die Verantwortlichen, wir können hier mal denken, die Kohanim, die Leviim, dass die Verantwortlichen hier getadelt werden, die für den Tempeldienst zuständig sind, dass sie das nicht gescheit machen. Sondern, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, schlampig machen. Es ist nicht so, dass man keine Opfer bringt. Es ist nicht so, dass man irgendwelche schrecklichen Dinge macht, keinen Götzendienst, Gott behüte oder so. Aber das Schaf hat ein lahmes Bein. Wurscht. Also es ist eine gewisse Schlampigkeit, ein gewisses Laissez-faire, man lässt Dinge durchgehen, die nicht in Ordnung sind.
Ist es, weil der Tempel noch nicht vollständig wiederhergestellt ist?
Na, erstens ist das gar nicht klar, er könnte zu dem Zeitpunkt existieren, wenn ich sage, er war hinter Sichari und Haggai, dann müsste der Tempel schon in einer Funktions... Ja. Es ist übrigens kompliziert mit dem zweiten Tempel, weil die Rückkehrer aus dem babylonischen Exil haben versucht, den sofort aufzubauen und haben wirklich das Allernotdürftigste, einen Altar, einen Zaun, ziemlich gleich gehabt. Aber das war natürlich nicht fertig. Ja? Und dann erst kommt die Situation, wo man wirklich Mauerwerk errichtet. Also es ist ein bisschen schwer zu sagen, wann der gebaut wurde.
Das könnte nicht eine Kritik daran sein, dass man hier zu schlampig ist, weil man
ich glaube nicht. Nein, das würde ich nicht so lesen, sondern egal wie die Ausrüstung ist, möglicherweise, also der Tempel ist sicher sehr schlicht. Wir reden hier nicht von Herodes. Ja? Okay. Der Tempel ist jedenfalls sehr schlicht. Aber sie hätten einen Altar. Und ja, ihr könnt jetzt doch ein gescheites Schaf finden. Es ist, vielleicht sind wir in einer Zeit, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht perfekt sind. Aber dass es weit und breit kein gesunder Schaf gibt, behauptet niemand. Also es geht hier darum, die Leute machen schlampig oder die Leute lassen so kleine Vergehen durchgehen. wir wissen alle, dass das Schaf mit dem lahmen Bein nicht koscher ist für ein Opfer, eigentlich wissen wir das. Aber nicht so genau. Also es ist eine gewisse Art von Schlampigkeit, von kleinen Fehlern, die hier angekreidet wird, obwohl die Leute summa summarum schon, sie bringen ihre Opfer. Dort, wo Kapitel 2 steht, obwohl ich gerade gesagt habe, da ist kein neues Kapitel, ja, da werden dann ausdrücklich die Kohanim angesprochen, dass sie nicht genug Ehre geben. Und in Vers 4 wird dann ausdrücklich gesagt, dass Gott eigentlich einen Bund mit Levi, mit dem Stamm Levi hat, der also für den Tempel zuständig ist. Und er hat einen Bund mit ihm, das war Leben und Frieden. Und ich habe das gegeben für die, die mich ehrfürchten. Und es war tatsächlich irgendwann einmal in früheren Zeiten idealerweise so, dass auch Ehrfurcht vor dem Namen Gottes bei Levi gewesen ist. Also das ist das, was Gott hier vermisst. Die Ehrfurcht, die es früher mal hätte geben soll, die ist nicht mehr da. Torat emet hatabe fiho, eine Lehre, Torah heißt nicht unbedingt Torah, sondern eine Lehre von Wahrheit war in seinem Mund und Betrug hat sich dort nicht, hat sich nicht auf seinen Lippen gefunden. Und so weiter. Und übrigens endet die Haftarah hier dann mitten in einem Absatz, weil Haftarot enden immer auf einer positiven Note. In einem unserer ersten Shiurim über die Haftarot habe ich darauf hingewiesen, wenn eine Haftarah nicht unbedingt dort endet, wo man sagen würde, da wäre doch ein schöner Absatz aus, dann kann das verschiedene Gründe haben. Und Haftarot enden nie auf einer bösartigen Note. Das ist halt nicht das, was man beim Vortrag einer Haftarah will, sondern eine Haftarah, Schabes, Mittag, soll ermutigen. Und wir sehen hier, der Text ging ja noch weiter. Also wir bleiben stehen bei, einstmal war das bei dem Leviin so super und die haben nicht Betrug gemacht und das war alles fair und die waren gut und die Lippen des Kohens, die pflegten Wissen und Torah zu bewahren und von meinem Munde erbitten, Kimal Achashem Zevaotu, denn er war ein Bote Gottes. Hier bleibt die Haftarah stehen, der Text ginge aber bösartig weiter mit, und ihr jetzt, ihr seid von all dem abgewichen und macht lauter Blödsinn. Das haben wir zwar nicht in der Haftarah, ist aber sehr, sehr wichtig für den Kontext, wovon hier eigentlich die Rede ist. Jetzt könnte man sagen, der Text bezieht sich in erster Linie auf Kohanim und Leviim. Und nicht auf alle in diesem Raum trifft das zu. Also, ich kann mich zurücklehnen und fühle mich nicht angesprochen. Ist aber nicht ganz so einfach, weil es ist ziemlich klar, dass dieser Text allen Menschen, die hier gemeint sind, wenigstens dem ganzen jüdischen Volk, etwas sagen will, auch wenn im engeren Sinn von Kohanim und Levim die Rede ist. Ich würde es so deuten, dass hier der Fokus ist, auf dem Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Wir haben viele, viele Propheten, die sehr, sehr intensiv darüber sprechen, dass etwas nicht in Ordnung war im Verhältnis zwischen Mensch und Mensch. Jesaja hämmert dauernd auf den sozialen Problemen seiner Zeit herum. Das ist ja einfach nicht das Thema. Damit sage ich nicht, dass es in der Zeit vielleicht keine sozialen Probleme gegeben hat, aber es ist ja nicht das Thema, sondern das Thema hier ist das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Und das Verhältnis zwischen Mensch und Gott drückt sich halt, und auch zwischen der jüdischen Gesellschaft als Ganzes und Gott, drückt sich halt stärker aus im Tempeldienst. Das Volk als Ganzes hat eine Beziehung zu Gott im Tempeldienst, wenn es einen Tempel gibt. Und da hängt was schief in der Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Und was hier auch im Vordergrund steht, ist Yirat Hashem, die Gottesfurcht. Er spricht ausdrücklich davon, die Leviim hatten Ehrfurcht vor mir. Am Anfang haben wir den Tadel gehabt, da war noch nicht von Kohanim und Leviim die Rede. Am Anfang hatten wir den Tadel gehabt, ein Vater ehrt seinen Sohn und ein Knecht seinen Herrn und ihr bringt das nicht zusammen. Also es zieht sich hier die ganze Zeit ein Thema von Ehrfurcht vor Gott, von Gottesfurcht durch, in der Form, dass es fehlt. Dass beklagt wird, dass es es geben sollte, aber auch diese Schlampigkeiten, die er anspricht, das kommt auch mit diesem Beigeschmack, habt ihr denn keinen Respekt vor mir? Gott hat gewisse Regeln gegeben, wie das zu machen ist. Und die Menschen meinen, wir vereinfachen das ein bisschen. Ne? So ungefähr, wir haben ein Schaf geopfert. Nicht das Richtige. Ne? Das ist respektlos vor Gott. Es geht ja um Ehrfurcht, um Respekt vor Gott. Und das ist ganz sicher ein Thema, wo man kein Kohen sein muss, um dieses Thema zu haben, dass man Respekt und Ehrfurcht vor dem lieben Gott haben soll. Das gilt ganz sicher für alle. Und ich habe gefunden, beim Ramchal, dass er diese Stellen in Malachi verwendet. Die, die mich besser kennen, wissen, dass der Ramchal ein Lieblingsautor von mir ist. Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, wer war denn das? Du musst das schon langsam auswendig wissen, du warst schon fünfmal da, wenn ich über den Ramchal geredet habe.
Ein relativ junger Bursch in Spanien, der so mit 40 Italien. Oder so, oder Italien, doch, irgendwann übergesiedelt ist nach Israel, so den Akku dann irgendwie gestorben
ist. Akku leider ziemlich jung gestorben ist, weil den Akku eine Seuche umging, genau. Er war aus Italien. Um welcher Zeit sind wir denn ungefähr? 18. Jahrhundert. 1700 etwas, 1730er, 1740er Jahre ist die Zeit, wo die Bücher gedruckt werden, die wir heute von ihm meistens lernen. Er war dann, nachdem er in Italien war, in Amsterdam. Ich gehe jetzt in keine Details, weil es gibt schon 5 Theorien von mir, wo ich in die Details gegangen bin. Aber er hat unter anderem ein sehr berühmtes Buch geschrieben, das heißt Mesilat Yesharim, Der Weg der Aufrechten. Das ist ein Buch, das wurde zu einem Klassiker der sogenannten Musserliteratur. Moralethik. Übrigens das erste, wenn man so von den klassischen Musserbüchern spricht, er hat das so ein bisschen begonnen und im 19. Jahrhundert geht dann eine Welle weiter. Und es ist nicht das Einzige, was er verfasst hat. Er hat auch einige sehr, sehr interessante philosophische Werke geschrieben. Aber das ist das berühmteste von ihm, in dem er erklärt, wie man ein guter, anständiger jüdischer Mensch ist. Er behauptet im Vorwort dieses Buches, dass er lauter Dinge schreibt, die eh selbstverständlich sind, aber es ist halt trotzdem gut, sie sich immer wieder vor Augen zu führen, und ganz genau so ist es. Er hat einige Kapitel, wo er verschiedene Charaktereigenschaften, verschiedene Schritte, wie der Mensch sich entwickeln soll, bespricht. Die ersten 3 Kapitel behauptet er, die Dinge zu behandeln, die sozusagen unbedingt das Notwendige sind. Und die hinteren Kapitel sind, wenn man ein bisschen frommer als unbedingt notwendig sein will. Die ersten 3 Kapitel reichen übrigens bereits, was er da drinnen schreibt. Aber er ist in einem hinteren Kapitel. Er hat ein Kapitel über Chassidut, die Frömmigkeit. Und in diesem Kapitel bringt er einige Themen, was ganz besonders wichtig ist, dass ein Mensch nicht nur halt das Notwendige angeboten erfüllt, sondern wirklich mit dem Herzen fromm ist. Und eines der Dinge, die hier wichtig sind, ist die Gottesfurcht. Natürlich nicht nur. Ein anderes Thema, das er behandelt in diesem Kapitel, ist, dass auch zum Beispiel Werke der Wohltätigkeit ganz, ganz dringend sind für einen frommen Menschen, wo man zum Beispiel sagen könnte, niemand hat mir jetzt befohlen, dass ich da und dort einem anderen Menschen helfe, aber man tut es, wenn man ein frommer Mensch ist. Aber ein Bereich, der uns jetzt interessiert, ist, dass er sagt, für einen frommen Menschen gehört ein gehöriges Maß an Gottesfurcht dazu. Das ist auch schlüssig. Und er bringt hier 2-mal hintereinander gleich Belegverse aus unserer Haftara, was ich deshalb interessant finde, weil er das hier in einem Kontext bringt, wo überhaupt nicht von Kohanim und Levim die Rede ist, sondern wo das einfach für jeden gottesfürchtigen Menschen, der sich bemühen will, anständig zu sein, gilt. Das eine ist, dass er sagt, es ist ganz wichtig, wenn jemand Gottesfurcht erwerben und verbessern will, sich hin und wieder Gedanken zu machen darüber, wie klein der Mensch ist. Und das haben wir gerade gehabt im Malachi, im 2. Kapitel, Vers 5, mit Pneshmi Nichatu. Das war, wo ich gesagt habe, die Leviim waren doch früher einmal so gottesfürchtig und sie hatten Ehrfurcht vor der Name Gottes. Er heißt Nichat, niedrig sein. Also sie haben sich klein gesehen vor der Größe Gottes. Das ist neben anderen Zitaten, man kann natürlich mehrere Zitate da im Tanach finden, die dieses Thema behandeln. Neben anderen Zitaten, die er bringt, ist das ein Belegvers für ihn, dass Gott von uns erwartet, dass wir hin und wieder uns Gedanken darüber machen, wie klein wir eigentlich vor der Größe Gottes sind. Und dann bringt er noch einen Punkt, wo er wieder bei einem Satz unserer Haftara rauskommt, nämlich Hidur Mitzvah, das Verschönern einer Mitzvah. Eine Mitzvah nicht einfach irgendwie schlampig hinwerfen, Wir haben gesehen, Malachi redet hier sehr stark von Schlampigkeiten, sondern sie schön machen. Ich möchte eine Anmerkung machen, die zwar jetzt nicht beim Ramchal explizit steht, aber ich bin sicher, dass ich in seinem Sinn spreche, weil in anderen Kapiteln von ihm kann man das auch ein bisschen sehen. Es gibt manchmal ein Missverständnis bei Hidur Mitzvah, nämlich, dass Leute glauben, wenn sie den teuersten Etro kaufen, sind sie frommer. Und da gibt es auch manchmal eine Entwicklung, dass es sich in Kreisen, wo man gottesfürchtig leben will, ein bisschen hochlezitiert, der Nachbar hat so einen schönen teuren Etro gekauft, ich muss auch so einen schönen teuren Etro kaufen. Ich habe ganz gern diese Anekdote, die der Rav Eisenberg mir mal erzählt hat, von einem Rabbiner, wo ein Bursche gekommen ist, einen Etrog anschauen lassen, ob dieser Etrog schön genug ist, ein Yeshiva-Student. Und der Rabbiner hat den Kopf geschüttelt und gemeint, der Etrog ist nicht für dich. Und der Bursche hat verstanden, der Etrog ist nicht gut genug für so einen frommen Menschen wie ihn. Er muss gehen einen besseren Etrog kaufen. Der Etrog war eh so schön. Sagt der Rabbiner, nein, nein, du hast nicht richtig verstanden. Du hast nicht das Geld für so einen teuren Etrog. Du kaufst dir nicht diesen Etrog, du kaufst einen normalen Etrog. Weil du bist ein kleiner Student mit einer kleinen Geldbörse. Du gehst einen normalen Etrog kaufen. Also Hidur Mitzvah heißt nicht automatisch mehr Geld ausgeben. Sondern das kann es natürlich zufällig auch heißen, dass das schönere Produkt teurer ist. Aber Hidur Mitzvah ist immer zu halten im Rahmen dessen, was ich an Möglichkeiten habe. Und das können sehr, sehr viele Dinge sein, wo es nicht darum geht, das teurere Produkt zu kaufen. Übrigens, es sei euch verraten, ich kaufe gern teure Etrogen, jedes Jahr immer wieder. Sondern es geht darum, wie machen wir unsere Mitzvot, mit welcher Einstellung. Wenn ich jetzt zum Beispiel bete, wir hatten bei Malachi gerade das Thema des Gottesdienstes im Tempel, ratsche ich die Gebete runter, schmeiße ich das schnelle mal hin, okay, muss Morgengebet sagen, ja, wir sagen jeden Tag Morgengebet, gehört sich so, ratschen wir das schnell runter. Das hat nichts damit zu tun, wie viel ich aus meiner Geldbörse rausgenommen habe. Aber habe ich diese Mitzvah anständig gemacht? Habe ich mir was dabei gedacht, wie ich diese Mitzvah gemacht habe? Habe ich meine Absicht hineingelegt? Das ist auch alles Hidur Mitzvah. Also das wollte ich anmerken, dass das jetzt nicht nur die Frage ist, kaufe ich den schöneren Kerzenleuchter, der mehr Geld kostet, oder kaufe ich den Etrog, der mehr Geld kostet, wenn es das auch ganz sicher inkludieren kann. Und er bringt hier, was wir hatten in Malachi am Anfang, ziemlich am Anfang noch, erstes Kapitel 8. Vechita geschun iver lisvor enra. Wenn ihr bringt ein blindes Opfertier, und dann sagt er, ist nicht schlecht, macht nichts. Also das ist das, wie er diesen Text hier liest bei Malachi, dass es nicht nur im engeren Sinn darum geht, wie die Kohanim oder Leviim drauf waren, genau in der Zeit, wo Malachi gelebt hat. Das kann ein Thema gewesen sein, gar keine Frage. Wir hören das bei Haggai durch, wir hören das bei Esra durch, also das kann ein Thema gewesen sein. Vielleicht auch durch die Neuerrichtung des zweiten Tempels, dass das alles frisch war, dass die Leute auch nicht so gut geschult waren. Plausibel, ja? Aber das ist nicht der Punkt, wie der Ramchal diesen Text liest, sondern der liest das für uns alle und sagt, wir alle haben die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Schafe, die wir opfern, bildlich gesprochen, nicht lahm sind, sondern dass wir unsere Mitzvot mit der entsprechenden Aufmerksamkeit machen. Also so würde ich die Haftara dieser Woche lesen. Jetzt, wenn wir aber sagen, eigentlich hat das was mit Jakob und Esau zu tun. Am Anfang war dieser Vergleich, Jakob wird geliebt, Esau wird gehasst. Wie passt das jetzt zusammen? Also fast alles, was wir nachher gesagt haben, kann man völlig isoliert betrachten. Wie passt das jetzt zusammen? Offensichtlich muss es zusammenpassen, weil es steht im Text. Ich würde Folgendes sagen. Malachi geht dann sehr stark auf am Schluss des Textes von Malachi in der Haftarah für Shabbat HaGadol, ist es ganz deutlich, geht dann sehr stark auf das Motiv der Tshuva. Ich glaube, die Aussage hier ist, die Bracha, die ihr als Nachkommen von Jakob habt, und ihr habt sie, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr sie habt, aber diese Bracha gibt es dann, wenn ihr euch bemüht, euch ordentlich aufzuführen. Wenn ihr die Ehrfurcht vor Gott wirklich bringt, wenn ihr auf diesen Gebieten, wo es happert, wo ihr eure Schlampigkeiten habt, Tshuva macht, dann gibt es diese Bracha. Also diese Bracha ist nicht so bedingungslos, so hurra, Jakob wurde gesegnet und eh alles gut und jetzt kann ich ruhiger mal das lahme Schaf aufbringen. Oder beim Morgengebet nicht mitdenken und das einfach runterratschen. Ich würde sagen, dass das der Kontext ist, dass die Bracha gesichert ist, aber da wäre noch das Kleingedruckte. Ihr könnt jetzt euch ein bisschen bessern, dann wird das mit der Bracha wirklich funktionieren.
Okay, um zu besitzen, was du geerbt hast.
Ja, genau. Gut, das war das, was ich zu Haftarah sagen